Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zur 20. Folge über das Buch Hiob. Und zwar kommen wir zu Hiob Kapitel 19. Hiob antwortet hier auf die Rede von Bildad, die wir letztes Mal im Zusammenhang mit Kapitel 18 studiert haben. Und das war ein absoluter Tiefschlag. Ein Freund, der ein so düsteres Bild von Hiob malt, als wäre er ein Gottloser, über dem das Licht Gottes ausgelöscht sei. Und das war schwer für Hiob. Aber interessant, obwohl wir immer wieder gesehen haben, bei all diesen Antworten auf die Angriffe der drei Freunde, Hiob konnte auch sehr spitz werden. Aber jetzt in Kapitel 19 ändert sich irgendwie der Ton. Und er geht nicht mehr in dieser Schärfe zurück. Aber dadurch werden seine Augen in eine ganz andere Richtung gelenkt. Und zwar in Kapitel 19, Vers 25, werden wir dann gleich sehen, da bekommt er einen Blick auf den Erlöser, auf den kommenden Messias in einer ganz einzigartigen Weise. Und bevor wir Hiob 19 lesen, möchte ich da gleich als Überschrift auf einen Vers verweisen in Hebräer 12. Samuel, könntest du uns vorlesen, Hebräer 12, Vers 2.
Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.
Jawohl. Und das Gewaltige ist hier, das Wort für hinschauen, das wird auch so in der alten Elberfelder erklärt, in der Fußnote, heißt ganz wörtlich im Griechischen wegschauen. Aber es ist das griechische Wort, das die alten Griechen verwendet hatten, um zu sagen, fest auf einen Punkt hinschauen. Und warum dann wegschauen wörtlich? Das bedeutet, von allem anderen weg auf nur etwas, exklusiv. Und das ist Jesus Christus. Und genau das sehen wir hier im Ansatz bei Hiob. Er vermag plötzlich etwas wegzuschauen von den Freunden. Und darum gibt er nicht mehr in der gleichen Art zurück. Und dadurch wird ihm ein Blick für den Erlöser eröffnet. Aus der Tiefe von dunklen, traurigen Gedanken kommt Hiob in diesem Kapitel so ans Licht heraus. Und man muss ja bedenken, 7 Prüfungen kamen über Hiob. Aber die 7. Prüfung war offensichtlich die schwerste, weil er sich da auch in Worten versündigt hat. Wie wir bereits gesehen haben in diesen Reden ab Kapitel 3. Und was war das Schwerste? Dass Freunde seine Person in Frage gestellt haben. Das war schwer zu ertragen als der Verlust von 10 Kindern. Das war schwer zu ertragen als der Verlust von seinem ganzen Reichtum. Und das zeigt uns etwas, wie wir Menschen beschaffen sind. Und darum umso eindrücklicher, dass Hiob hier den Ton doch deutlich wechselt im Vergleich zu den früheren Reden. Ja, bitte, Hiob 19, Vers 1. Das ganze Kapitel.
Und Hiob antwortete und sprach: Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten niederdrücken? 10-mal schon habt ihr mich geschmäht. Schämt ihr euch nicht, mich zu misshandeln? Habe ich mich aber wahrhaftig verfehlt, so trifft doch meine Verfehlung mich selbst. Wenn ihr in Wahrheit gegen mich groß tun und mir meine Schmach vorwerfen wollt, so erkennt doch, dass Gott mein Recht gebeugt und sein Netz über mich geworfen hat. Siehe, wenn ich schreie, Gewalttat, so erhalte ich keine Antwort, und rufe ich um Hilfe, so finde ich kein Recht. Er hat mir den Weg versperrt, sodass ich nicht weiterkomme, und über meine Pfade hat er Finsternis gebreitet. Er hat mich mit meiner Ehre entkleidet und mir die Krone meines Hauptes weggenommen. Er hat mich gänzlich niedergerissen, sodass ich vergehe, und hat meine Hoffnung entwurzelt wie einen Baum. Sein Zorn ist gegen mich entbrannt, und er sieht mich an wie einen seiner Feinde. Seine Scharen rücken geschlossen an und bahnen sich einen Weg gegen mich und lagern sich um mein Zelt her. Meine Brüder hat er von mir verscheucht, und die mich kennen, sind mir ganz entfremdet. Meine Verwandten bleiben aus, und meine Vertrauten verlassen mich. Meine Hausgenossen und meine Mägde halten mich für einen Fremden. Sie sehen mich als einen Unbekannten an. Rufe ich meinen Knecht, so antwortet er mir nicht. Ich muss ihn anflehen mit meinem Mund. Mein Atem ist meiner Frau zuwider und mein Gestank den Söhnen meiner Mutter. Sogar Buben verachten mich. Stehe ich auf, so reden sie gegen mich. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. An meiner Haut und meinem Fleisch klebt mein Gebein, und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten. Erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? O, dass doch meine Worte aufgeschrieben, o, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Wenn ihr sprecht, wie wollen wir ihn zur Strecke bringen? Und meint, die Wurzel der Sache sei in mir zu finden? So fürchtet euch selbst vor dem Schwert, denn das Schwert wird die Sünde rächen, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt.
Danke. Hiob beginnt mit der Frage: Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zermalmen? Und damit schließt er sich der Rhetorik seiner Freunde an. Wir haben gesehen, alle haben immer begonnen in ihren Reden mit rhetorischen Fragen. Und jetzt stellt Hiob als erster Satz auch eine Frage. Und es zeigt, es ist für ihn ein solches Elend, ständig diese Reden sich anzuhören und dann sich zu verteidigen. Wir sind jetzt in der zweiten Serie. Wir hatten bereits die Serie Eliphas, Bildad, Zophar. Zweite Serie, Eliphas, Bildad, mit diesem Tiefschlag in Kapitel 18. Und es wird noch weitergehen. Und darum stellt er die Frage: Wie lange wollt ihr mich da weiter mit Worten plagen und mich mit Worten zermalmen? Nun, das erinnert an den Propheten Habakuk. Der Prophet Habakuk beginnt mit der genau gleichen Frage. Er lebte gerade in der Zeit vor der Invasion der Babylonier, der Chaldäer in Judäa, also vor 606 vor Christus, in diesen Jahren davor. Und er sah der Zustand in Judäa unter dem Volk Gottes war so miserabel, so schlecht, dass er sich die Frage stellt, wie lange geht das eigentlich noch, bis Gott endlich eingreift, sichtbar eingreift. Und da stellt er genau die Frage, liest du Samuel Habakuk 1, Vers 1 und dann eben Vers 2.
Die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht.
Warum? Und jetzt lies noch weiter bis Vers 4.
Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus.
Ja, also, wir werden gleich sehen, dass Habakuk sich tatsächlich mit diesen Worten, die sein Buch eröffnen, an Hiob 19 anlehnt. Gut, wie lange? Das ist noch nichts Spezielles, dass es die gleiche Frage ist. Aber wir sehen in Habakuk, da geht es um das Problem, dass der Gerechte umzingelt ist von Feinden. Und genau so fühlte sich Hiob. Aber wir werden jetzt gleich sehen, in Vers 7 sagt Hiob: Siehe, ich schreie über Gewalttat und werde nicht erhört. Ich rufe um Hilfe und da ist kein Recht. Und in Habakuk 1 sagt er: Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Also er sagt, Gott hört nicht auf mein Schreien. Und genau das ist es, was wir hier in 19,7 haben. Siehe, ich schreie über Gewalttat und werde nicht erhört. Aber wir haben hier den Ausdruck, schreie über Gewalttat. Und das ist wortwörtlich in Habakuk dasselbe. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie, das gleiche Wort im Hebräischen, Gewalttat, Hamas, das gleiche Wort wie in Hiob. Und dann sagt er weiter, Hiob, ich rufe um Hilfe und da ist kein Recht. Und Habakuk sagt, der Gottlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Das Recht erscheint nicht. Also wir sehen da eine Abhängigkeit von Habakuk, eine Abhängigkeit Habakuks von dem älteren Buch Hiob 19. Und gehen wir jetzt aber der Reihe nach. Hiob 19, Vers 2. Schon 10-mal habt ihr mich geschmäht. Ihr schämt euch nicht, mich zu verletzen. Bisher gab es 5 Reden der Freunde. Eliphas, Bildad, Zophar, Eliphas, Bildad. Und wenn er so pauschal sagt, 10-mal, dann gibt er pauschal jeden 2 Punkte. Womit sie ihn ganz massiv angegriffen und verletzt haben. Aber er erklärt in Vers 4, und habe ich auch wirklich geirrt, so bleibt doch mein Irrtum bei mir. Damit wir sagen, falls ich mich wirklich irren würde, dann wäre ich ja verantwortlich vor dem Herrn. Aber ihr tut so, wie wenn das eure Verantwortung ist. Ja, jeder Mensch steht ganz persönlich vor dem Herrn. Und er wurde angegriffen und Hiob sagt, die Angriffe, die Anschuldigungen sind nicht korrekt. Ich weiß, dass es nicht so ist. Die fahren weiter. Sie sind so überzeugt, dass sie Recht haben. Es ist ein Absolutheitsanspruch ihrer Beurteilung. Und Hiob sagt, also, wenn dann. Ich meine, man muss sich vorstellen, jedes Mal hat er sich verteidigt. Und die akzeptieren das nicht, dass er sagt, ich weiß doch, was mit mir ist. Nein. Und sie akzeptieren auch nicht, dass er letztlich vor Gott verantwortlich ist für das, wie er gelebt hat. Und nun Vers 5. Wenn ihr wirklich gegen mich großtun und meine Schmach gegen mich darlegen wollt, so wisst denn, dass Gott mich gebeugt und mich umstellt hat mit seinem Netz. Also, die Elberfelder hat hier CSV mit kleinen Buchstaben eingefügt, so wisst denn, dass Gott mich in meinem Recht gebeugt. Aber diese kursiven Worte machen deutlich, dass die nicht im hebräischen Text stehen, sondern es steht hier nur, dass Gott mich gebeugt hat. Also, man sollte das eigentlich bei dem belassen. Die sinngemäße Ergänzung ist hier nicht gerechtfertigt. Denn Hiob sagt nicht, dass Gott das Recht gebeugt hat, aber er sagt, dass Gott Hiob gebeugt hat. Und das ist nicht dasselbe. Und ganz wichtig, dieser Satz ist ja ganz ähnlich wie Kapitel 8, Vers 3. Wenn wir das kurz aufschlagen, da sagt Bildad nämlich:
Beugt denn Gott das Recht oder verkehrt der Allmächtige die Gerechtigkeit?
Ja, hier sagt Bildad als rhetorische Frage: Ist es so, dass Gott das Recht beugt? Und zu sagen, nein, Gott ist der absolut Gerechte. Richtig so. Aber Hiob sagt nun nicht, Gott hat das Recht gebeugt, sondern er sagt, Gott hat mich gebeugt. Er wusste nicht, dass es Satan war, der ihn angegriffen hat und nicht Gott. Es war nicht Gottes Hand, die ihn angetastet hat, sondern Gott sagt in Hiob 1 und 2, dass er zulässt, dass die Hand Satans ihn antastet. Und das weiß er alles nicht und darum sagt er es auch hier so falsch. Und er sagt, Gott hat mich umstellt mit seinem Netz, also als wäre Gott ein Jäger. Aber wir wissen, dass Gott der gute Hirte ist. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und David sagt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das ist nicht der, der uns umstellt mit seinem Netz. Hiob irrt darin. Und dann Vers 7 haben wir schon erklärt. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 8. Und man beachte, dass er ständig sagt, er, auf Gott bezogen. Er hat meinen Weg verzäumt. Irrtum. Es war nicht Gott, sondern Satan. Allerdings unter der Zulassung und Erlaubnis Gottes. Aber dieses Er stellt Gott eben falsch dar. Er hat meinen Weg verzäunt, dass ich nicht hinüber kann. Und er legte auf meine Pfade Finsternis. Meine Ehre hat er mir ausgezogen und die Krone meines Hauptes weggenommen. Da beschreibt sich Hiob wie ein König. Nun, er war eine Art König. Wenn wir nochmals aufschlagen, das haben wir in der Vergangenheit auch schon getan, Kapitel 29, da beschreibt er die Tage, als Gottes Licht über ihm sichtbar leuchtete. Und er beschreibt auch, wie er mit den Menschen umgegangen ist und wie er ihnen gedient hat, Rat gegeben hat. Und dann, bitte Samuel, lies doch ab Vers 25.
Ich wählte für sie den Weg aus und saß an ihrer Spitze und thronte wie ein König inmitten seiner Schar, wie einer, der die Traurigen tröstet.
Ja, er war wie ein König und thronte wie ein König. Und nun sagt Hiob, ich habe alle menschliche Würde verloren. Er hat mir die Krone meines Hauptes weggenommen, aber es war nicht Gott. Vers 10. Er hat mich ringsum niedergerissen, so dass ich vergehe. Also allen Schutz um ihn herum weggenommen. Und wir denken vielleicht zurück, Kapitel 1, da sagt Satan in seiner Rede zu Gott im Himmel, Gott habe Hiob und alles, was er hat, eingezäunt. Und darum kann er ihn nicht antasten. Und Gott hat, kann man sagen, den Zaun zurückgezogen, zuerst von dem Besitz und dann von seiner Gesundheit. Aber der Zaun war immer noch da. Er durfte nicht getötet werden. Obwohl der Teufel damals noch die Gewalt des Todes hatte, die wurde ihm weggenommen am Kreuz von Golgatha. Dort hat der Jesus der Schlange den Kopf zertreten und er hat den zunichte gemacht, der die Gewalt des Todes, die Macht des Todes hatte. Hebräer 2, Vers 14. Aber damals war es noch so, aber er konnte die Macht des Todes nicht einsetzen gegen Hiob. Er war unter seinem absoluten Schutz, aber eben nicht mehr so sichtbar, weil der Besitz war weg und die Gesundheit war weg, aber der Schutz war eben immer noch da. Und darum lebt der Hiob immer noch. Und wir werden dann später sehen, wie er gesund wird und das Schicksal vollkommen gewendet wird. Und dann sagt er, er hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Er sah also keine Hoffnung in seinem weiteren irdischen Leben. Ausgerissen wie ein Baum. Da erwartet keiner mehr von diesem Baum, dass er weiter wachsen wird. Das ist vorbei. Und Vers 11, und seinen Zorn ließ er gegen mich entbrennen und achtete mich seinen Feinden gleich. Und wir haben ja in Verbindung mit Kapitel 14, wenn man sich erinnert, dieses Thema des Zornes Gottes gegen die Sünde im Alten Testament angeschaut. Schlagen wir nochmals auf. Hiob sagt dort in Kapitel 14, wo er über das Thema Auferstehung spricht, da sagt er in Vers 13, liest du Samuel?
O, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setzest und dann wieder an mich gedächtest. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines Frontdienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen.
Ja, also, Hiob, das haben wir sehr genau angeschaut, hat den Wunsch hier ausgedrückt, dass Gott ihn im Grab gewissermaßen versteckt. Und zwar, bis der Zorn Gottes sich abwendet von seinen Sünden. Und dann soll Gott sich wieder seiner erinnern, seiner gedenken. Und dann in Vers 14 spricht er über die Auferstehung. Denn dieser Ausdruck, Vers 14, wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben? Das ist eine rhetorische Frage. Und dann sagt er, alle Tage meines Dienstes wollte ich harren. Und dann, bis meine Ablösung käme. Und dieses Wort Ablösung, das haben wir damals auch schon erklärt, Chalifa im Hebräischen, bezeichnet die Ablösung, wo man die Kleider wechselt. Kleiderwechsel. Und der Apostel Paulus spricht ja in 2. Korinther 5 über die Auferstehung und spricht bei der Auferstehung von einem Überkleidetwerden mit dem neuen, mit dem Auferstehungsleib. Und da sagt er, er wolle da quasi warten, bis diese Überkleidung käme, dieser Kleiderwechsel. Den alten Körper verliert er mit dem Tod, aber dieser alte Körper wird bei der Auferstehung auferweckt werden als verherrlichter Auferstehungsleib. Und da kommt eben die Bekleidung mit dem Auferstehungsleib. Und dann sagt er, Vers 15, du würdest rufen, eben bei der Auferstehung wird der Herr rufen, so steht das in 1. Thessalonicher 4, mit gebietenem Zuruf werden die Toten auferstehen und ich würde antworten, du wirst dich nach dem Werk deiner Hände sehnen. Gott auferweckt die Gläubigen, die er liebt. Und nun sagt er eben, in Kapitel 19. Vers 11. Und seinen Zorn ließ er gegen mich entbrennen. Es war, das haben wir im Zusammenhang von Kapitel 14 gesehen, so, dass der Zorn Gottes gegen die Sünde im Alten Testament vorhanden war. Gott hasst Sünde. Und Sünde muss gesühnt werden, gerecht. Aber Psalm 32 haben wir damals angeschaut. Dort wird gesagt von den alttestamentlichen Gläubigen, dass Gott ihre Sünden zudeckt. Und zwar im Blick auf das Erlösungswerk des Messias. Und an dem Kreuz hat der Herr Jesus, so sagt das Hebräer 9 und auch Römer 3, rückwirkend die Sünden gesühnt und den Zorn Gottes gestillt. Und Sühnung tun im Hebräischen und auch im Griechischen bedeutet eben den Zorn Gottes stillen. Und den Schuldigen zudecken und schützen vor dem Zorn Gottes, der dann zur gerechten Ausführung kommt. Und nun meint Hiob, es sei dieser Zorn, der gegen Hiob entbrennt. Und das ist nicht wahr. Denn Psalm 32 sagt von den alttestamentlich Gläubigen, glückselig der Mann, schlagen wir das nochmals auf, Verse 1 und 2, bitte.
Von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist.
Jawohl. Also, hier wird klar gemacht, die Sünde ist zugedeckt. Das bedeutet die Vergebung im Alten Testament. Das ist nicht das Gleiche wie Vergebung heute. Wenn der Apostel Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 13, im Zusammenhang mit dem Werk am Kreuz, dass Gott den Gläubigen, den wahren Gläubigen, alle Sünden vergeben hat, dann meint das, dass am Kreuz wirklich die Sünden von unserem ganzen Leben abgeschafft worden sind, beseitigt worden sind. Und darum ist natürlich die Heilsgewissheit im Neuen Testament von ganz anderer Qualität als die Heilsgewissheit im Alten Testament. Denn die Heilsgewissheit im Alten Testament, die beruhte auf der sicheren Erwartung, einmal wird der Zorn Gottes ausgeübt und gestillt werden, aber es ist noch nicht geschehen. Das muss noch kommen. Darum war Jesaja 53 die Hoffnung der alttestamentlich Gläubigen. Einmal kommt der Messias, der für unsere Sünden sterben wird und von Gott geschlagen wird an unserer Stelle. Und hier meint Hiob, sein Zorn ließ er gegen mich entbrennen. Aber in Wirklichkeit waren alle Sünden von Hiob. Und wir haben das schon früher gesehen, wie er von den Sünden seiner Jugend spricht. Und denkt, dass Gott jetzt wahrscheinlich diese alten Sünden wieder heraufholt. Das war falsch. War alles bedeckt. Und darum gab es auch Sicherheit des Heils im Alten Testament, aber eben von anderer Qualität. Und dann sagt er weiter, und achtete mich seinen Feinden gleich. Hiob irrt, weil er das nicht weiß, was wir wissen aus Kapitel 1 und 2. Gott hat sich so wunderbar über Hiob ausgedrückt und gesagt, es gibt keinen Menschen auf Erden, der so wäre wie Hiob. Und so kann man sich also als Gläubiger auf der Erde irren über Gottes Gedanken. Vers 12. Miteinander kamen seine Scharen und bahnten ihren Weg gegen mich und lagerten sich rings um mein Zelt. Das lässt uns gedenken, was wir in Kapitel 1 hatten, als diese Scharen der Chaldäer kamen und Besitz von Hiob raubten und Knechte töteten und diese Invasion der Sabäer, ganz desgleichen, das waren kriegerische Invasionen. Und er sagt, Gott hat diese Scharen kommen lassen, rund um sein Zelt. Er selber wurde nicht betroffen davon, direkt, aber er meint, Gott sei dahinter. Und in Wirklichkeit war hinter diesen kriegerischen Ereignissen der Satan, der genannt wird in Johannes 8, Vers 44, der Menschenmörder von Anfang. Satan hasst alle Menschen. Auch die, denen er zum Beispiel seine Macht zur Verfügung stellt. Durch Magie, durch weiße oder schwarze Magie, das ist beides Magie, beides teuflisch. Und die denken, oh, ich bin ein Schützling. Nein, er hasst alle. Er hasst alle. Und das sehen wir auch bei John Lennon. Er hat ja damals in den frühen 60er Jahren gesagt, sie hätten gewusst, dass sie berühmter werden würden als Jesus. Aber dafür hat John Lennon dem Teufel seine Seele verkauft. Und sie sind wirklich so weltberühmt geworden. Unglaublich. Wer kennt die Beatles nicht? Wer kennt John Lennon nicht? Aber am Schluss wurde er ermordet und der Mörder sagte, der Teufel hat mir einen Auftrag gegeben. Da sieht man das. Und das ist ganz tragisch. Aber eben, hier war es nicht Gott, sondern es war der Menschenmörder von Anfang. Und dann, Vers 13. Meine Brüder hat er von mir entfernt und meine Bekannten sind mir ganz entfremdet. Meine Verwandten bleiben aus und meine Vertrauten haben mich vergessen. Woran erinnert uns dieses Wort? An die Psalmen, und zwar Psalm 22, dort sehen wir den Herrn Jesus am Kreuz, wie er von seinen Feinden abgelehnt wird. Aber jetzt hier geht es ja um die Brüder, die Bekannten, die Verwandten, die abseits stehen. Ja, Psalm 31, schlagen wir das auf. Und zwar ist das ein messianischer Psalm, also ein Psalm, der auf den Messias prophetisch hinweist. Das sehen wir auch in Vers 6 ganz deutlich, wo wir das Wort des Erlösers am Kreuz aus Lukas 23 finden. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Das ist das siebte Wort Jesu am Kreuz. Das siebte und letzte Wort. Und nun, in diesem selben Psalm, wo wir die Stimme des Messias hören, Vers 12 heißt es:
Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden, meinen Nachbarn allermeist und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir.
Jawohl. Und weiter, Psalm 38, auch ein messianischer Psalm. Und dort liest er uns Vers 12 vor.
Meine Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern.
Jawohl. Und jetzt lesen wir die Erfüllung im Neuen Testament in Lukas. In Lukas 23, Vers 49.
Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies.
Ja, alle von ihm entfernt. Und das war ein besonderes Leiden des Herrn Jesus, dass sogar seine Vertrauten davongerannt sind. Und er war allein, ganz allein am Kreuz. Und insbesondere dann in den Stunden der Finsternis, als er unsere Sünden auf sich nahm und dafür litt unter der Hand Gottes. Man könnte auch noch hinweisen auf einen weiteren messianischen Psalm, 88, die Verse 9 und 19. Dort haben wir auch diese Prophetie in Bezug auf die Verwandten, Bekannten, die abseits stehen. Also ganz dramatisch. Die Ängsten haben sich von Hiob abgewendet. Die letzte Hoffnung waren diese drei Freunde. Und die haben sich mit einer solchen Schärfe gegen ihn gewendet. Und wenn wir weitergehen, Vers 15, liest du, Samuel?
Meine Hausgenossen und meine Mägde halten mich für einen Fremden. Sie sehen mich als einen Unbekannten an. Rufe ich meinen Knecht, so antwortet er mir nicht. Ich muss ihn anflehen mit meinem Mund.
Unglaublich. Er war wie ein König. Und er hatte seine Bediensteten. Und jetzt ist es so, dass man Befehlsverweigerung macht. Hiob ruft, der Knecht reagiert gar nicht mehr. Und dieser Herr muss einen Knecht anflehen, dass er ihm doch bitte einen Dienst erweisen möge. Unglaublich. Und so sehen wir auch in diesen Versen, wie die Leiden Hiobs effektiv eine Vorabbildung von den Leiden des Messias sind, die einmal über den Erlöser kommen sollten. Und weiter, Vers 17, das ist ganz besonders schlimm.
Mein Atem ist meiner Frau zuwider und mein Gestank den Söhnen meiner Mutter.
Ja, sogar die Ehefrau wendet sich ab. Es ekelt ihr vor diesem Mundgeruch, der entstand durch die Pest, durch die Krankheit, die er hatte. Und eben auch seine Geschwister, das sind die Kinder meiner Mutter. Es wird ihnen übel. Und schließlich Vers 18, in deiner Übersetzung, Samuel, hast du gelesen, Buben, aber es ist wörtlich sogar kleine Kinder. Sogar kleine Kinder verachten mich. Will ich aufstehen, so reden sie über mich. Also, das ist das Phänomen von Mobbing, ja? Steht man auf und man sieht nur noch, wie gewisse Leute miteinander etwas austauschen, aber man erfährt nicht, was sie sagen. Das ist Mobbing. Und wenn kleine Kinder sogar Hiob mobben, es ist unglaublich. Und Vers 19, alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die, die ich liebte, haben sich gegen mich gekehrt. Jetzt wird der Kreis geschlossen, nicht wahr? Er hat ja begonnen mit meine Brüder, in Vers 13 hat er von mir entfernt. Und dann geht er weiter bis zu den Knechten, dann geht er noch weiter bis zu den Leuten der Gesellschaft und sogar den Kleinkindern. Und am Schluss kommt er wieder zurück auf die, die ihm in der Familie am nächsten standen und sich von ihm abgewandt haben. Nun, die Freunde Hiobs hätten sagen können, Hiob, schau mal, unsere Beurteilung, hast du gehört? Aber wenn du dir mal überlegst, alle wenden sich von dir ab. Da muss ja was sein. Und du glaubst immer noch an deine Gerechtigkeit. Ja, das Argument hätten sie bringen können. Aber das Argument hätten wir auch bei Paulus anwenden können. In 2. Timotheus 1, da schreibt Paulus aus der Todeszelle in Rom. Im Blick auf die Provinz Asia, in der heutigen Türkei, etwa so groß wie die Schweiz, Westtürkei, Hauptstadt Ephesus, wo er ganz besonders lang als Missionar gewirkt hat. Und täglich in der Schule des Tyrannus hat er Bibelunterricht gegeben. Und dann schreibt er da aus der Todeszelle in Rom, 2. Timotheus 1, Vers 15.
Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygelus und Hermogenes.
Paulus, also da musst du dir schon überlegen, wenn alle in Asien sich von dir abgewandt haben, dann ist vielleicht doch etwas nicht mehr gut mit dir. Aber es war nicht Paulus, der das Problem war, sondern es waren die Leute in Asia, die nicht mehr treu am Wort festhalten wollten. Die sind nicht vom Glauben abgefallen, aber die haben gesagt, ja, Paulus, das ist so etwas für sich. Also, wir gehen weiter in Hiob 19, Vers 20. Mein Gebein klebt an meiner Haut und an meinem Fleisch. Und nur mit der Haut meiner Zähne bin ich entkommen. Da beschreibt er seine totale Abmagerung. Also die Haut wird quasi so ein bisschen durchsichtig und man kann ohne Mühe gerade die Knochen wahrnehmen. Das war sein elender Zustand. Und wenn er sagt, mit der Haut meiner Zähne bin ich entkommen, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber die Schlachter, die Samuel vorhin gelesen hat, erklärt das schon ein bisschen. Liest du nochmals?
An meiner Haut und meinem Fleisch klebt mein Gebein und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten.
Ja, wörtlich, nur mit der Haut meiner Zähne bin ich entkommen. Und da muss man sich die Frage stellen, wo ist das Zahnfleisch? Ja, die Haut von dem Zahnfleisch, also die oberste Schicht, die nimmt man noch wahr. Aber es gab einen ganz massiven Zahnfleischschwund. Schrecklich. Das entstellt den Menschen. Darum ist eben Zahnhygiene ist nicht eine nebensächliche Sache. Das muss man jeden Tag machen, damit eben das Zahnfleisch nicht schwindet. Aber eben da ist es die Krankheit und die hat Hiob so monsterhaft gemacht. Und dann kommt kein Angriff auf die Freunde, sondern es ist unglaublich. Also die gehen auf ihn los wie wilde Tiere. Und was sagt er? Lest du nochmals, Samuel.
Erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr...
Ja, lass mal das bis Vers 21. Also zweimal bittet er, obwohl er eigentlich sagen müsste, es nützt ja gar nichts. Ich kann meine Freunde nicht überzeugen. Er hat versucht, immer in so zwei Kapiteln auf eine Kapitelrede der Freunde zu antworten. Und hat so viele Argumente gebracht, einleuchtend und durchschlagend, hat nichts genützt. Und jetzt immer noch hofft er irgendwie, dass er da auf eine Barmherzigkeit stoßen könnte. Zweimal, erbarmt euch meiner. Und er nennt sie, die sich so feindlich gegen ihn gestellt haben, ihr meine Freunde. Und das war für ihn ganz besonders schrecklich, dass Freunde sich so gedreht hatten. Und als Anregung, man suche mit der Konkordanz alle Stellen heraus im Buch Hiob, wo Hiob über die Freunde spricht. Das ist sehr bewegend. Und das zeigt, wie wichtig ihm diese Freundschaft war mit Eliphas, mit der älter war als er, mit Bildad und Zophar und jetzt so. Und dann sagt er, denn die Hand Gottes hat mich angetastet. Und wir haben gesehen in Kapitel 1, Vers 12, 2, Vers 6, dass es eben nicht die Hand Gottes war, sondern die Hand des Drachen, Satans. Und Satan sagt zwar dort in Kapitel 1 und 2, zweimal zu Gott, er soll doch seine Hand ausstrecken und Hiob antasten. Aber Gottes Hand hat ihn nie angetastet. Und diese Hand, von der er hier sagt, die Hand Gottes hat mich angetastet, das sind diese Hände gewissermaßen, die später durchbohrt werden. So wie das schon im Psalm 22 vorausgesagt war, der Messias klagt dort prophetisch, meine Hände und meine Füße haben sie durchgraben. Und dann, Vers 22, liest du nochmals.
Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen?
Jawohl. Also, werdet meines Fleisches nicht satt. Was bedeutet das? Im Arabischen gibt es diese Ausdrucksweise, akala lahm. Das heißt wörtlich eben fressen das Fleisch. Und das ist der Ausdruck im Arabischen für verleumden. Sie haben ihn verleumdet. Und verleumden ist das Fleisch fressen. Das ist der Sinn von dieser orientalischen Redeweise. Vers 23, jetzt kommt ein ganz besonderer Wunsch. Hiob wünscht sich ein Buch Hiob, das es damals eben noch nicht gab. Aber dass so vielen Menschen auf allen 5 Kontinenten später zu einem gewaltigen Segen geworden sind. Menschen, die auf allen 5 Kontinenten durch schwere Wege geführt worden sind in ihrem Leben und die in diesem Buch Hiob Trost, Ermutigung, Stärkung gefunden haben. Ja, bitte liest doch Samuel Vers 23 und 24.
O dass doch meine Worte aufgeschrieben, o dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden.
Jawohl. Also, er wünscht, dass all das, was Hiob da sagen musste und wie er sich verteidigen musste, wie er gelitten hat, und immer wieder, wie wir gesehen haben, Gott direkt angerufen, das möge doch aufgeschrieben werden in ein Buch. Und ein zweiter Wunsch, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen auf ewig. Also er wünscht nicht nur einfach ein Buch, sondern er wünscht, dass alle diese Worte dieses Buches auch noch in einen Felsen eingegraben werden. Und damit die Schrift gut lesbar ist, soll die Eingrabung gefüllt werden mit Blei. Darum wird hier nebst dem eisernen Griffel, der sich gut eignet, um eben in Stein hineinzuschreiben, eben das soll dann gefüllt werden mit dem weichen Metall Blei. Eingehauen auf ewig. Und tatsächlich lesen wir in Psalm 119 von der Bibel, dass sie in Ewigkeit bleibt. Psalm 119, Vers 89.
Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln.
Jawohl. In der himmlischen Bibliothek gibt es verschiedene Bücher. Das Buch der Werke der Menschen, wo alles verzeichnet wird, was Menschen je getan haben. Dieses Buch wird erwähnt in Offenbarung 20 beim letzten Gericht. Also dieses Buch, diese Bücher, der Mehrzahl. Es gibt noch viele weitere Bücher, aber das Wichtigste ist Gottes Wort im Himmel. Und das steht fest in Ewigkeit. Und so sollte der Wunsch von Hiob auch wahr werden, dass seine Worte auf ewig, nicht in einem Felsen, denn der bleibt auch nicht ewig, sondern im Himmel bestehen wird. Und dann kommt er wirklich aus der Dunkelheit heraus zur höchsten Höhe. Vers 25, liest du nochmals, Samuel.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen.
Jawohl. Also ganz betont, ani yadati. Yadati würde schon reichen, um zu sagen, ich weiß. Aber er sagt, ani yadati. Das ist wie im Italienischen. Man sagt, dico, für ich sage, ja. Aber wenn man betonen will, sagt man, io dico. Das Personalpronomen. Im Hebräischen auch so. Yadati ist schon klar, ich weiß. Beziehungsweise, ich wusste. Aber mit dem Personalpronomen, ich weiß, und das haben wir in der Elberfelder übersetzt mit, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da kommt alttestamentliche Heilsgewissheit plötzlich zum Tragen. In all den Zweifeln, die er hatte. Und er sieht einfach den, der rechtschaffen wird vor sich. Ich habe das hebräische Wort für Erlöser hier hingeschrieben. Goel. Und das ist das Wort, das immer wieder im Alten Testament für den Erlöser gebraucht wird. Und gerade in Jesaja kommt dieses Wort Goel ganz auffällig viele Male vor. Wir können mal aufschlagen. In Jesaja 41. Es sind zu viele Stellen, um alle zu lesen. Aber eine Auswahl. 41, Vers 14. Samuel.
So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels.
Jawohl. Dein Erlöser, das ist das Wort Goel, das gleiche Wort wie in Hiob 19,25. Oder 43, Vers 14.
So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels.
Jawohl, und dann 44, Vers 6.
So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott.
Jawohl. Und wir müssen ganz klar beachten, wie oft dann im Neuen Testament dieses Wort Erlöser auf den Herrn Jesus angewandt wird. Und hier wird klar gesagt, wer ist der Erlöser? Es ist der Herr, Jahwe, der Ewigseiende. Der Erste und der Letzte. Und außer ihm gibt es keinen Gott. Und dann noch ein Beispiel aus Kapitel 24.
So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch mich selbst.
Jawohl. Also der Erlöser ist der Schöpfer. Und in Johannes 1, Vers 3 wird klar gesagt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Ausführende war in der Schöpfung, der alle Dinge erschaffen hat, nach den Plänen des Vaters, denn 1. Korinther 8, Vers 6 sagt, dass alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und an letzter Stelle möchte ich noch erwähnen, und zwar 47, Vers 4.
Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Heerscharen, der Heilige Israels.
Jawohl, und so könnten wir weiterfahren. Immer das Wort Goel. Aber Hiob hatte noch nicht das Buch Jesaja. Das sollte erst viel, viel später geschrieben werden. Aber diese Gewissheit hat er. Es gibt einen, der als Erlöser zu bezeichnen ist. Aber noch mehr. Er sagt nicht einfach Erlöser, sondern er sagt mein Erlöser. Und da kommt die persönliche Glaubensbeziehung zu dem Sohn Gottes hier zum Ausdruck bereits im Alten Testament. Und wir haben in Jesaja gesehen, Gott sagt, ich bin der Erlöser, der Goel, ich bin der Erste und der Letzte. Und was heißt es hier von ihm? Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Nicht Eliphas, der zwar ein uralter Mann war, aber sollte auch nicht leben bis zum Ende hier auf Erden. Aber der das letzte Wort sprechen wird über diese Erde, das ist der Erlöser. Und wir haben ja schon früher gesehen, es gab ja diese plötzlichen Höhenflüge in den Reden von Hiob. Ich erinnere, schlagen wir auf, an Kapitel 9, wo er den Wunsch zum Ausdruck bringt, Vers 33, liest du das?
Es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen könnte. Er nehme aber seine Rute von mir und sein Schrecken ängstige mich nicht mehr.
So wollte ich. Ja, das reicht. Also Vers 33. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legte. Er sagt, es gibt keinen, der Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Das Wort Schiedsmann hier wurde nämlich in der griechischen Übersetzung der Septuaginta, die ja oft von den Aposteln benutzt wurde, wenn sie im Neuen Testament auf Griechisch aus dem Hebräischen Alten Testament zitieren. In dieser Septuaginta-Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus wurde Schizmann übersetzt mit Mesites. Und das ist das Wort aus 1. Timotheus 2, Vers 5. Gott ist einer. Und einer Mesites, Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld gab. Und er sagt hier, es gibt keinen. In der Verzweiflung. Es gibt keinen. Aber das Neue Testament beantwortet, doch, es gibt einen. Und Hiob wüsste es eigentlich auch, denn eben, also da aus der Dunkelheit herauskommt, Kapitel 19, sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist dieser Mittler zwischen Gott und Menschen. Und zwar muss es ein Mittler sein, der seine Hand auf uns beide, im Zusammenhang geht es um Gott als Partei und der Mensch als Partei. Und jemand, der als Mittler seine Hand auf den Menschen legen kann, Handauflegung bedeutet im Alten Testament Identifikation, das wissen wir aus dem Opferdienst. Der Sünder macht sich durch Handauflegung eins mit dem unschuldigen Opfer und dann wird das Opfer als Sündopfer an der Stelle des Schuldigen, der Vergebung bekommt, geopfert. Handauflegung, Identifikation, Einsmachung. Und einer, der die Hand auf den Menschen legen kann, der macht sich eins mit den Menschen. Darum musste Jesus Christus ein wirklicher Mensch werden, damit er die Hand auf uns Menschen legen konnte. Aber es gab keinen Menschen, der Mittler hätte werden können. Denn dieser Mittler muss gleichzeitig auch sich mit Gott eins machen können. Das heißt, er muss Gott sein. Und das macht klar, dieser Mittler muss Gott und Mensch in einer Person sein. Und das wird von dem Messias gesagt in Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren. Dann ist der Messias also ein Mensch. Aber dann heißt es, man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Und damit ist er Gott. Gott und Mensch in einer Person. Und denken wir nach diesem Höhenflug in Kapitel 9, der aber die Spitze noch nicht erreichte, aber mindestens die Erwartung auf einen ausrichtete, der so Mittler werden könnte. Aber dann in Kapitel 16, da kommt er wirklich hinauf. Liest du nochmals 16, 19 bis 21.
Aber auch jetzt noch, siehe mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe. Ah, aber auch jetzt noch, siehe mein Zeuge im Himmel und mein Bürge ist in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott, dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten.
Ja, und noch mehr?
Denn es kommen nur noch wenige Jahre und ich gehe den Weg ohne Wiederkehr.
Danke. Also, er sagt hier, Gott ist mein Zeuge. Nicht möge Gott mein Zeuge sein, sondern er weiß, Gott ist der, der für mich aussagen kann. Vor Gott. Gott ist mein Zeuge, der mir Zeugnis gibt. Und er sagt, zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber. Gott soll Gott gegenüber entscheiden. Als Schiedsrichter, das heißt als Mittler. Da haben wir wieder den Gedanken von Kapitel 9, 33. Also da muss einer sein, der Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Und das, obwohl es nur einen Gott gibt, wird hier trotzdem unterschieden zwischen dem Zeugen und Gott, dem Richter aller. Interessant. Das ist auch ein Hinweis auf die Tatsache, dass in der einen Gottheit eben mehr als eine Person ist. Und dieser Mittler soll schiedsrichterlich entscheiden, Gott gegenüber, für einen Mann. Also der sich einsetzt für Hiob als Mensch, Gott gegenüber. Und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes, der also auch eben Mittler ist zwischen Menschen, die ein Problem untereinander haben. Aber eben, all diese Höhen werden nun hier überhöht durch 19, Vers 25. Und darum verstehen wir, warum das in dem Werk Der Messias von Georg Friedrich Händel eben so eine wichtige Arie ist, eine Sopranarie: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass der Letzte wird auf der Erde stehen. Und im englischen Text wird anders übersetzt, als wie Samuel aus der Schlachter 2000 gelesen hat. Ja? Lies du nochmals bei dir, Vers 26.
Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen.
Jawohl. Also er sieht, ich muss sterben. Er hat noch die Haut da, ja, auch beim Zahnfleisch. Das Fleisch ist eigentlich geschwunden, es ist noch die Haut da. Und wenn man die Haut anschaut, sieht man gleich die Knochen dahinter. Aber er sagt, wenn diese Haut zerstört ist, dann ist er wirklich tot. Und dann spricht er von seiner Gewissheit, er werde Gott anschauen. Also ganz klar, die Hoffnung, die feste Glaubenshoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und jetzt ist die Frage, in der Messias von Händel, im englischen Text heißt es, yet, also dennoch, werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Aus meinem Fleisch, nicht von meinem Fleisch los. Und da ist jetzt eben die Frage, wie man übersetzen muss, dass das hebräische me, das heißt eben von weg, aber auch von einem bestimmten Standpunkt aus. Also ist jetzt die Frage, sieht man die zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Oben würde das heißen von, also im Sinn von aus meinem Fleisch heraus, ich sterbe, aber Seele und Geist existiert weiter, wie die Bibel das lehrt, und der Körper geht ins Grab. Also aus meinem Fleisch heraus, aber dann im Paradies werde ich Gott sehen. Und das ist eine biblische Wahrheit, ja. Aber man könnte auch übersetzen in dem Sinn, eben von meinem Fleisch, das heißt, von meinem Körper aus werde ich Gott anschauen. Und im Ugaritischen, das ist eine Sprache, eine kananitische Sprache, die verwandt ist, eng verwandt ist mit Hebräisch, dort konnte man das belegen, diesen Gebrauch von min als Standpunkt bei Verben des Sehens. Das will also bestätigen, und wie man es auch in der hebräischen Grammatik kann man das sehr naheliegend auch so zeigen, min, also von dem Standpunkt meines Fleisches aus Gott anschauen. Und darum in der englischen Übersetzung, so wie es Händel dann auch verwendet hat, heißt es eben, und ist nach meiner Haut dieses da zerstört, so werde ich dennoch aus meinem Fleisch Gott anschauen. Und dann geht das eben weiter, nicht nur die Hoffnung, dass es die gewisse Hoffnung, nach dem Tod existiere ich weiter im Paradies. Das wusste auch der Mitgekreuzigte in Lukas 23, wenn der Herr Jesus ihm sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber dann starb er. Aber an demselben Tag ging er ins Paradies, Seele und Geist. Und das sehen wir auch von Lazarus in der Geschichte in Lukas 16. Der arme Lazarus wird in den Schoß Abrahams getragen. Und der Schoß Abrahams ist bei den Rabbinern ein anderer Ausdruck für Paradies. Also ganz klar, dass weiter existieren. Auch Offenbarung 6 spricht von Märtyrern, und zwar von ihren Seelen, die Johannes im Himmel sieht, beim himmlischen Tempel, unten am Altar, am Brandopferaltar. Und die sind bei vollem Bewusstsein, die können beten, sprechen. Ja, das ist das Leben nach dem Tod für den Erlösten im Paradies. Und darum sagt Paulus in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden. um bei Christus zu sein. Und er sagt weiter in Philipper 1, es ist weitaus besser als das Bleiben im Fleisch. Er sagt dann, aber es ist nötig für euch, Philipper, dass ich jetzt noch da bin. Aber das, was nachher kommt, ist schöner. Darum können wir sagen, das Schönste kommt noch. Und Hiob geht aber weiter. Er sieht bereits die Auferstehung. Eben diese Bekleidung, die wir schon hatten in Kapitel 14. Das war ja auch ein Höhenflug, Kapitel 14. Wo er sah die Tatsache der Auferstehung und dass es eben eine Bekleidung wieder gibt von Seele und Geist durch den Auferstehungskörper. Und darum sagt er, ist nach meiner Haut dies da zerstört. Und das Fleisch ist bei ihm so geschwunden, ja. Die Haut ist da noch gut, noch sichtbar. Und wenn das alles auch noch zerstört ist, werde ich Gott aus meinem Fleisch anschauen. Und dann sagt er weiter, den ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden. Da spricht er von den neuen Augen des Auferstehungsleibes. Ja? Die er hat. Und er betont, ich selbst mir anschauen und kein anderer, damit will er sagen, dass er seine Identität nicht verliert mit dem Tod. Er bleibt ich Hiob. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn man denkt, in den östlichen Religionen, im Hinduismus, im Buddhismus, da glaubt man, dass die Person, das Ich, aufgelöst ist. Also das soll auch so sein. Und wenn man sagt, ich jetzt, ich, dann ist es sowieso nur Maya, Einbildung. Das ist der totale Nihilismus. Aber die Bibel zeigt uns einen Gott, der sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Und er hat uns Menschen erschaffen in seinem Bild. Und darum sind wir Personen, die sagen können, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Hiob macht hier klar, und auch nach dem Tod wird meine Identität als Person niemals aufgelöst werden. Ich werde ich bleiben. Und ich, Hiob, der jetzt sagen kann, ich weiß, werde einmal Gott anschauen in seiner Herrlichkeit. Und dann sagt er noch, meine Nieren verschmachten in meinem Innern. Und man kann übrigens übersetzen, schmachten vor Sehnsucht. Das hebräische Kala. Schmachten vor Sehnsucht. Und warum sagt er meine Nieren? Was ist die bildliche Bedeutung der Nieren in der Bibel?
Gewissen.
Das Gewissen. Und warum? Warum ein Bild von dem Gewissen? Was ist das Besondere der Nieren? Später in Hiob werden wir noch sehen, heißt es, dass Gott Weisheit in die Nieren hineingelegt hat. Was ist die Weisheit der Nieren?
Die nützlichen Stoffe setzt es wieder zurück in den Organismus und die giftigen Stoffe scheiden es aus.
Die Nieren können unterscheiden, genau. Also Giftiges wird ausgeschieden und da muss man immer wieder auf die Toilette. Diese Giftstoffe müssen raus. Und darum sollte man auch viel trinken, nicht zu viel. Die Nieren werden dann auch wieder mal überfordert. Aber bei den meisten Leuten muss man sagen, mehr trinken, damit die Nieren dann eben diese Giftstoffe auch gut aussondern können. Und die Nieren können aber nützliche Stoffe trennen und sie zum Nutzen wieder rückführen in den Körper. Das ist fantastisch, diese Weisheit. Dass die Nieren genau unterscheiden können zwischen gefährlichen Molekülen und zwischen guten Molekülen. Das ist die Weisheit. Und so ist das ein Bild des Gewissens, das unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Und wenn er sagt, meine Nieren schmachten vor Sehnsucht, dann meint er damit sein Empfinden von Recht und Gerechtigkeit und auch von Ungerechtigkeit schmachtet nach dem einen, der das letzte Wort haben wird. Mein Erlöser. Und schließen wir noch mit den letzten zwei Versen. Lies du nochmals, Samuel.
Wenn ihr sprecht, Wie wollen wir ihn zur Strecke bringen? Und meint, die Wurzel der Sache sei in mir zu finden? So fürchtet euch selbst vor dem Schwert, denn das Schwert wird die Sünde rächen, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt.
Jawohl. Jetzt wird er noch einmal sehr, sehr scharf, kann man sagen, gegenüber den Freunden. Und er sagt, ihr betrachtet das Problem der ganzen Sache in mir. Aber es stimmt nicht. Die Wurzel der Sache befindet sich nicht in Hiob. Nein, das wurde im Himmel besprochen. Und er sagt, aber wenn ihr so weiterfährt, ungerecht zu verleumden, so fürchtet euch vor dem Schwert. Und damit hat er nicht zu viel gesagt, denn in Kapitel 42, 8 wird Gott zu Eliphas sagen, liest du das noch?
42.
Hiob ist da bereits wieder gesund. Und er muss Fürbitte tun für seine drei Freunde.
So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob.
Jawohl, also Elfelder sagt, damit ich nicht an euch tue, nach eurer Torheit. Also es ist eine, hast du es aber auch bei dir, ja? Also, ja. Danke. Also das steht auch in der Schlachter korrekt da. Muss ja so sein. Und Gott sagt in Vers 7 zu Eliphas, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Also Hiob hat nicht zu viel gesagt. So fürchtet euch vor dem Schwert. Also auch da wäre mit Zucht Gottes zu rechnen gewesen bei diesen Freunden, die sich eben in Schwerweise an Hiob vergangen hatten. Ja, dann wollen wir hier schließen und nächstes Mal geht es dann mit dieser harten, äußerst harten Rede von Zophar weiter in Kapitel 20 und dann aber auch gleich wieder auf Hiobs Antwort in Kapitel 21 an Zophar, der mit Kapitel 20 seine letzte Rede hält. Und dann schweigt er. Wenn die Diskussion dann weitergeht, er wird nicht mehr zum Zug kommen. Das ist die letzte Rede, aber brutal, werden wir sehen.